Hallihallo und herzlich willkommen zu Bewegung aufs Ohr. Ich bin Sarah und ich freue mich riesig, dir mit diesem Podcast ein wenig Bewegungsliebe schenken zu dürfen. Meine kleinen Bewegungsaudios können dir dabei helfen, Bewegung etwas neu zu denken und mehr in deinen Alltag zu integrieren. Danke, dass du da bist. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Von Herzen, deine Sarah. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge von Bewegung aufs Ohr. Heute nochmal mit der Osteopathin Stefanie Kohles. Wir haben letzte Woche schon über das spannende Thema weibliche Strukturen und Organe gesprochen und es gibt ganz, ganz viel interessante Wissenshex für dich abzuholen dort. Also falls du die Folge noch nicht gehört hast, mach's unbedingt noch. Und heute wollen wir in ein weiteres Thema eintauchen, was gerade für uns Frauen sehr, sehr spannend ist. Und das ist das Thema Hormone. Und zwar in Bezug auf die Prä- und Perimenopause, die ja derzeit auch in, naja, ich glaube, aller Munde darf man noch nicht sagen, in meiner Bubble ist sie in aller Munde, aber das Thema kommt schon immer ein bisschen mehr in den Fokus und ist ja auch so ein klassisches Tabuthema, ähnlich wie zum Beispiel der Beckenboden oder Endometriose oder Fehlgeburten, wo noch viel zu wenig drüber gesprochen wird und auch einfach viel zu wenig Wissen da ist. Und deswegen habe ich Stefanie hier gleich nochmal bei mir sitzen, um hier ein wenig Wissen in die Welt zu bringen über das Thema Prä- und Perimenopause. Und wir starten einmal direkt rein. Stefanie, schön, dass du nochmal hier bist. Danke hier schon mal für deine Zeit.
Vielen Dank, ich freue mich.
Spring doch direkt mal mit mir rein und wollen wir erstmal die Begriffe klären. Was ist denn die Prä- und die Perimenopause überhaupt? Von was sprechen wir denn da?
Genau, also die Prämenopause ist eigentlich ein längerer Zeitraum und das kann manchmal ein Zeitraum von 10 Jahren sein. Das kann mit Mitte 30, Ende 30 beginnen und ist im Endeffekt die Zeit, bevor die Menopause quasi beginnt. Die Menopause ist eigentlich, wenn man schulmedizinisch schaut, die letzte Blutung, die letzte Periode. Und da ist es tatsächlich so, dass der Körper einige Jahre, also das müssen nicht 10 Jahre, das können bei manchen 7 Jahre sein, aber ich würde es jetzt mal so ganz verallgemeinern, eine lange Zeit vorher der Hormonhaushalt und der Zyklus vielleicht einfach sensibler wird. Also ich möchte mal gar nicht davon sprechen, dass sich schon ganz viel verändert, sondern eher, dass eine Sensibilität da ist. Und die Perimenopause betrifft dann eher die engere Zeit um die Menopause herum. Man sagt da, glaube ich, sogar so 2 Jahre vor der letzten Blutung und ein Jahr danach. Das heißt, es sind einfach so Zeiten um die Wechseljahre herum, um die letzte Blutung herum.
Und da ist, ich mag diese Sicht, die du da hast, so, so gerne, dass du eben sagst, es ist nicht eine Veränderung, die uns irgendwie was Böses will, sondern es wird sensibler. Und ich finde, das ist doch so eine wunderschöne Möglichkeit, unseren Körper mehr wahrzunehmen. Es ist ja oft auch so eine Zeit, ne, wir sprechen so um die 40 rum, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, wo das beginnt, wo bei vielen Frauen sich ja auch im Drumherum viel ändert, sei es beruflich, weil irgendwie Karriereleitern schon relativ weit hochgeklettert wurden, sei es familiär, weil oft Kinder schon ein bisschen größer sind und man irgendwie so aus dem, nicht immer, ne, in der heutigen Zeit, fängt bei vielen mit 40 der Spaß ja auch erst an, was Kinder anbelangt. Aber wenn wir dann ein bisschen weitergehen in Richtung 45, 50, ist ja oft schon so, dass dieses Bedürfnis auch nach, ich will wieder mehr für mich sein und wieder mehr mich spüren. Wie gesagt, unabhängig davon, ob ich Familie habe oder nicht, in unserer heutigen Zeit wird viel abverlangt von uns Frauen. Wir Frauen, oder von Männern natürlich auch generell, ja, weil wir Frauen verlangen von uns generell auch nochmal viel, viel obendrauf. Und diese Zeit zu nützen, zu sagen, hey, mein Körper wird ein bisschen sensibler. Ich versuche da wieder mehr in Kontakt mit mir zu kommen, finde ich, ist eben eine ganz schöne Herangehensweise. Ähnlich wie ja auch in der Schwangerschaft wir oft sehr gut auf uns hören. Ja, da machen wir das irgendwie fürs Baby. Auf einmal spüren wir rein, was wir essen und was uns gut tut und was uns nicht gut tut, was wir nicht vertragen. Und ich finde, das ist ein schöner Ansatz, diese Zeit zu nutzen, um sich einfach zurückzuerobern und diesen Kontakt zu sich selber zurückzuerobern. Magst du mal ein paar Anzeichen uns nennen, die darauf hindeuten können, dass wir uns schon in der Prämenopause befinden? Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass da ganz viel Wissen eben fehlt und wir das ganz oft gar nicht in Verbindung bringen.
Genau, da sprichst du was Wichtiges an. Ich muss vielleicht noch eine Sache kurz vorher sagen. Es ist, wie ich auch schon sagte, eine sehr sensible Zeit, was gar noch nicht bedeuten muss, dass ich unfruchtbar werde, dass irgendwie meine Hormone gar nicht mehr stimmen müssen, sondern das kann wirklich alles noch total gut sein, aber einfach die äußeren Umstände und Einflüsse machen deutlich mehr mit unserem Zyklus und wir können eigentlich an dem Zyklus Monat für Monat tatsächlich ablesen, wie geht's uns eigentlich. Und wie du sagst, das kann ein Riesentool sein. Und es können Symptome sein, wie zum Beispiel, dass ich immer wieder Kopfschmerzen habe. Es kann sein, dass ich irgendwie nicht mehr energievoll bin und müde bin. Es kann sein, dass dieses prämenstruelle Syndrom irgendwie deutlicher wird. Es kann sein, dass meine Blutung irgendwie deutlich stärker wird. Also das sind so Sachen. Aber ich muss gleich dazu sagen, das muss überhaupt nichts damit zu tun haben, dass jetzt irgendwie die Wechseljahre in Aussicht stehen. Das kann einfach nur sein, dass deine Schilddrüse in dieser Zeit auch sensibler reagiert, dass deine Nebennieren in dieser Zeit sensibler reagieren. Da kann ich auch noch mal ein bisschen genauer was dann dazu erzählen. Aber einfach, dass man sich bewusst ist, das muss jetzt nicht der Wechsel sein. Nur die Zeit ist einfach da und sensibler und die Umstände beeinflussen es einfach stärker.
Wie spannend. Also auch diese Möglichkeit, dadurch den Körper besser verstehen zu lernen, einfach. Ja, und ich weiß noch, ich greife jetzt mal ein bisschen vor hier in meinen Aufzeichnungen, auch nochmal eine persönliche Geschichte meinerseits. Ich hatte nämlich auch vor ein paar Monaten dieses Thema mit so einer ganz starken Blutung und mich hat das richtig erschrocken. Und ich habe eben in der letzten Zeit mich auch viel angefangen, mit den Wechseljahren zu beschäftigen, aus privater und beruflicher Sicht. Und ich habe eben bei Steffi gesagt, ich glaube, ich bin in den Wechseljahren. Ich, also in meinem Gefühl war so, okay, zack, morgen ist meine Periode vorbei, es ist aus. So, es war wirklich ein bisschen übertriebenes Gefühl in mir und mir hat es damals total geholfen, diese Sicht. Auch, okay, atme mal, abgesehen davon, dass ja die Wechseljahre an sich auch nichts Schlimmes sind, wenn wir sie verbunden irgendwie erleben können. Oder was ganz Natürliches, sagen wir es mal so. Aber mir hat das damals total geholfen, aber auch da eben, es fehlt so viel Wissen. Und vielleicht können wir gerne dann auch, wie du schon angedeutet hast, da noch ein bisschen tiefer reingehen, welche Verbindungen in unserem Körper und Zusammenhänge sind denn in dieser Phase, wo dieses Hormongleichgewicht leichter aus dem Gleichgewicht kommt als vielleicht in unseren 30er Jahren? Was für Verbindungen gibt es denn da in unserem Körper? Auf was macht es denn Sinn, ein bisschen zu achten? Vielleicht auch, wenn ich eh weiß, oh, ich habe eh ein Thema mit der Schilddrüse oder wo kann ich mich vielleicht unterstützen, indem ich reinspüre, beziehungsweise das auch vielleicht mal bei meinem Internisten oder bei meiner Frauenärztin anspreche, um mal nachzufragen, können wir da mal ein Blutbild machen, können wir das mal checken?
Total. Also gerade wenn wir schon bei der Schilddrüse sind, ich glaube generell ist es gut zu verstehen, dass solche Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine leichte Unterfunktion mit der Schilddrüse habe oder ich in der Schwangerschaft vorher auch da ein bisschen Unterstützung erfahren habe, weil die Schilddrüse vielleicht ein bisschen labiler war, ansonsten aber gar keine Probleme mit der Schilddrüse hatte, dann kann es sein, dass in dieser Phase die Schilddrüse auch wieder Unterstützung braucht. Und dass man einfach versteht, dass die Organe nicht immer in unserem ganzen Leben, entweder habe ich es oder habe ich es nicht, so dieses Schwarz-Weiß, sondern dass es einfach diese Phasen gibt, wo es ein bisschen wieder labiler werden kann. Und ich sehe das auch gar nicht als Defizit. Es ist einfach nur, dass man vielleicht da eh hinschauen darf, weil vielleicht vorher auch schon was da war, nur der Körper war mit mehr Kompensationsmöglichkeiten, er war irgendwie mehr in seiner Kraft und das ist auch alles irgendwie so in Ordnung, dass das vielleicht auch sich verändert. Und die Schilddrüse finde ich ein ganz wichtiges Thema, die mal checken zu lassen, vielleicht auch beim nächsten Hausarzttermin einfach mal zu sagen, ich würde mir gerne mal die wichtigsten Hormone dafür abnehmen lassen. Ich finde tatsächlich den Darm auch ganz wichtig. Also, dass man da auch nochmal ganz ehrlich zu sich ist, habe ich eigentlich regelmäßig Stuhlgang? Habe ich immer wieder mit Blähungen zu tun oder mit einem geschwollenen Bauch jedes Mal nach dem Essen? Oder habe ich vielleicht sogar Schmerzen beim Stuhlgang oder habe ich Verstopfung? Also, dass ich da mal ganz ehrlich zu mir bin, weil auch wenn ich das vielleicht schon immer habe und mir denke, naja, ich kenne es ja nicht anders, kann es einfach sein, dass es da in dieser Zeit meine Periode und mein Zyklus auch negativ beeinflusst, was vorher vielleicht irgendwie stabiler war. Und da lohnt es sich total auch mal, den Darm anschauen zu lassen. Und das muss nicht unbedingt sein, dass ich gleich eine Darmspiegelung machen lasse, weil da sieht man ja oft auch gar nicht, wie das Mikrobiom zusammengesetzt ist. Da sieht man vielleicht, ob Krankheiten da sind, ob irgendwelche Zellen entarten und so weiter. Aber mal eine Stuhlprobe abnehmen zu lassen und mal die Bakterienzusammensetzung oder ob Entzündungen im Darm sind, das würde zum Beispiel totalen Sinn machen. Und das machen oft auch ganz toll ausgebildete Heilpraktiker oder auch Ärzte. Gibt es mittlerweile alles. Dann finde ich zum Beispiel auch total wichtig, wenn man gerade so viel mit Müdigkeit und so zu tun hat und erschöpft ist, dass man auch da mal sich selbst fragt, habe ich mich denn zum Beispiel, wenn Schwangerschaften waren, ne, das ist ja auch nicht bei jeder Frau so, aber wenn, dass ich mich mal frage, habe ich mich davon gut erholt? Oder bin ich da direkt, auch wenn das irgendwie vielleicht doch, ich war über ein Jahr zu Hause und habe mich um das Kind gekümmert, bin dann aber wieder direkt in die Arbeit gestartet und hatte einfach eine Doppel- oder Dreifachbelastung oder wie auch immer. Und ob man sich da auch wirklich gut erholt hat. Weil auch da gibt es so ein ganz schönes Sprichwort, ich hoffe, ich bekomme das jetzt gut zusammen, dass man sagt, ein Jahr braucht der Körper sich zu erholen nach einer Schwangerschaft, 2 Jahre braucht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es die Psyche war, oder 2 Jahre, glaube ich, waren es die Hormone und 3 Jahre die Psyche. Das finde ich super spannend. Und ob wir uns da wirklich immer die Zeit nehmen, wir können es natürlich auch nicht. Aber allein das Wissen zu haben und vielleicht da wieder Räume zu schaffen, ist, finde ich, auch gar nicht so schlecht. Und genau, das sind, glaube ich, jetzt erstmal so die Sachen, die mir einfallen.
Ich finde, das haut jetzt nochmal so in diese, positiv in diese Kerbe von, wir können diese Phase vor dem Wechsel quasi wirklich nützen, um uns zurückzuerobern, um wieder mehr in unsere Kraft zu kommen, um eben diese viele Doppel-Dreifach-Belastung, dieses Overpacen, was wir halt in unseren 30ern verdammt gut noch können, weil einfach so viel, du hattest das so, Kompensationskapazitäten da sind. Unsere Körper sind ja irre auch, was die ohne Schlaf können, zum Beispiel alle, ne? Eltern da draußen werden verstehen, was ich meine. So, was wir leisten können, ist unglaublich. Aber, und das sage ich meinen Frauen immer, nur weil wir es können, heißt es noch lange nicht, dass wir es müssen. Weil wir Menschen sind so krasse Wesen, wenn man sich auch anguckt, was Menschen erdulden und aushalten können in anderen Regionen der Welt. Also ich meine, da ist ja das, was wir hier haben, Pimperlitz. Wir können alles aushalten. Wir können alles schaffen. Es gibt nichts, was wir nicht schaffen können. Aber wir müssen es nicht. Und diese Einladung, das wirklich als Einladung zu sehen, hinzugucken und vielleicht eben auch Themen, die wir schon lange mitschleppen, die wir aber immer so ein bisschen, wo wir uns nicht drum kümmern wollten, sei es eine Darmproblematik. Bei ganz vielen kennt man von sich selber ja auch, nur, also so ein bisschen Blähungen nach dem Essen, das habe ich halt meistens so. Und aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht normal. Also diese Einladung, das wirklich als Einladung zu sehen, hinzugucken, besser für sich zu sorgen und auch eben solche Zusammenhänge so zu verstehen. Ich fand das damals auch so spannend, wo es eben um diese starke, starke Blutung ging und du dann eben meintest, ja, wie waren denn deine letzten Wochen so? Und mir ist aufgefallen, ja, ich war halt voll im Umzugsstress. Magst du da nochmal auch das Thema, vielleicht auch wie Stress unser Hormonsystem, unseren Eisenhaushalt und so beeinflusst? Ich glaube, das ist für uns Frauen auch manchmal noch so wichtig, das zu hören und zu verstehen, um ein bisschen milder und liebevoller mit uns zu sein. Und auch wenn wir das können, vielleicht trotzdem begreifen, dass es nicht gesund ist, für uns immer zu overpacen.
Genau. Also vielleicht hat man ja schon mal dieses Hormon Cortisol gehört. Das ist ja so ein bisschen unser Stresshormon oder eines unserer Stresshormone. Und das wird vor allen Dingen von unserer Nebenniere ausgeschüttet in Phasen, in denen wir etwas länger Stress haben. Also jetzt nicht, wenn wir zu einem Termin rennen müssen. Das ist so ein kurzzeitiger Stress, da werden andere Hormone ausgeschüttet. Aber wenn das so ein bisschen über einige Tage und Wochen, vielleicht auch emotionaler Stress, der in uns drin sitzt, der beeinflusst einfach unsere Nebennieren. Und dann kann es sein, dass ich in der Phase viel mehr Cortisol ausschütte, als eigentlich nötig wäre für ein ausgeglichenes Leben. Und dieses Cortisol beeinflusst ganz direkt unser Progesteron. Und Progesteron ist ja eher, wenn man das jetzt mal so ganz runterbricht, ein Hormon aus vor allen Dingen der zweiten Zyklushälfte, was sich eher darum kümmert, die Schleimhaut gut zu durchbluten, wo wir uns wohlfühlen, wo wir eher ein bisschen uns zurückziehen. Also es ist unser Entspannungshormon zum Teil, ne? Also so könnte man es vielleicht mal runterrechnen. Wenn uns das fehlt, dann ist ja noch mehr Stress da und vor allen Dingen wird unser Zyklus beeinflusst. Und wenn Progesteron ein bisschen nur nach unten sackt, und das heißt gar nicht, dass das jetzt ein Mangel schon ist, der sichtbar im Blut ist, das kann einfach nur von der in dieser Zeit ein bisschen für den Körper ein Mangel sein, der noch gar nicht im Blut ersichtlich ist. Und dann passiert das, dass Östrogen natürlich viel stärker ist. Und dann entsteht da so eine latente Östrogendominanz. Und das bildet oder das macht, dass die Schleimhaut in der Gebärmutter mehr gebildet wird. Und dann blute ich natürlich auch mehr. Also das könnte jetzt so ein Weg sein. Der Körper ist natürlich so viel noch komplexer, aber jetzt so als Beispiel mal so ein Weg, warum vielleicht eben auch Stress zu einer verstärkten Blutung führen kann, ohne dass es gleich mit dem Wechsel zu tun haben muss. Und was das Problem natürlich ist, dann entwickle ich vielleicht einen Eisenmangel. Und auch ein Eisenmangel macht immer wieder verstärktere Blutungen. Also ein Eisenmangel muss definitiv auch behandelt werden.
Das finde ich auch spannend, nämlich diese Kombination, dass wir natürlich, wenn wir auch regelmäßig stark bluten, Eisen verlieren. Aber warum ist es so, dass dann Eisenmangel die Blutung auch verstärkt?
Da muss ich auch passen. Also da kann ich es dir nicht ins Detail erklären, aber ich finde die Zusammenhänge auch super wichtig zu verstehen. Also Eisen muss wirklich gut in der Balance sein, damit die Blutung gut funktioniert. Ja.
Bei mir war das tatsächlich dann auch so. Also ich habe dann Eisen substituiert und es wurde, also war dann. War dann nicht mehr so, quasi. Ich hatte noch eine Hörerinnenfrage beziehungsweise auf Instagram nachgefragt und da kamen zwei spannende Fragen. Und das eine ist, also wir haben jetzt ja gesagt, okay, vor allem diese Prämenopause oder diese Zeit vor der Perimenopause ist noch gar nicht unbedingt der Wechsel. Da verändern sich Dinge aber nur sehr. Sehr, ein bisschen, alles wird ein bisschen sensibler. Wenn wir jetzt aber diesen Schritt weitergehen in wirklich diese Zeit vor dem Wechsel oder bevor wir wirklich die letzte Periode haben, da verändern sich ja wirklich Dinge signifikant in unserem Körper. Magst du da nochmal drauf eingehen, bitte, was sich da verändert und was die spannende Frage war, kannst du das als Osteopathin, also nicht anamnetisch, sondern, sagt man das so? Also nicht über Anamnese, sondern übers Tasten erfühlen. Kannst du diese Veränderungen spüren?
Eine gute Frage.
Fand ich auch
Auf die,
spannend.
ja, die ist super spannend. Vielleicht gehe ich darauf gleich mal ein. Also ich würde sagen, ich bin da ein bisschen demütig, dass ich das wirklich immer alles genau spüren kann, wenn es jetzt um solche Sachen geht, wie zum Beispiel, du hast heute einen Eisprung oder da ist jetzt der Wechsel drin oder so, ne? Aber ich finde schon, wenn da schon länger eine Veränderung von zugange ist. Wir Osteopathen versuchen ja immer so ein bisschen das Gewebe zu erspüren, die verschiedenen Gewebsschichten. Und es gibt schon auch so Referenzpunkte für die Eierstöcke, die wir ertasten können. Und manchmal merkt man da schon, ob da einfach noch so ein bisschen, ja, so eine Resonanz zurückkommt oder weniger zurückkommt. Vielleicht kann man sagen, daran kann ich vielleicht schon so ein bisschen erahnen, ob da was los ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt nicht sagen, Frauen, kommt mal alle zu mir, macht keinen Bluttest, ich teste euch durch. Nein, da bin ich tatsächlich auch sehr demütig, aber vielleicht gerade mit der Anamnese und mit dem Ganzen, vielleicht in der Kombination.
eine Struktur, die ja auch stark auf den Wechsel reagiert, die du ja auch betastest, vielleicht wenn du da nochmal reinfühlst, am Beckenboden. Also vielleicht, wenn du den Beckenboden quasi vorher schon kanntest, oder? Weil ein ganz spannendes Thema ja auch in der mit diesen Hormonveränderungen ist doch, dass unser Bindegewebe leidet, oder? Habe ich das richtig? Also genau. Oder kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, was da passiert und warum das für den Beckenboden so essentiell interessant ist?
Genau. Also durch den, da sprechen wir aber dann wirklich schon um die Menopause herum. Ne? Also das beginnt jetzt nicht mit 40, sondern das ist, also es gibt natürlich immer Ausnahmen, muss man dazu sagen. Aber wenn man jetzt mal von der Allgemeinheit spricht, dann ist es so um die Menopause herum, dass eben manche Frauen da auch ganz deutliche Veränderungen so in den Schleimhäuten spüren. Das kann auch im Mundraum sein, in der Nasenschleimhaut oder eben auch in der vaginalen Schleimhaut. Das heißt einfach, dass die Befeuchtung nicht mehr ganz so da ist. Und das machen natürlich die Hormone, auch Östrogen vor allen Dingen. Und wenn das eben dann auch schon um die Menopause herum abnimmt, was aber erst später passiert, dann merkt man das auf dieser Ebene auch. Es gibt aber auch schon Untersuchungen, die bestätigen, dass das oft mehr die Frauen betrifft, die vorher auch schon Probleme hatten, da feuchter zu werden oder einfach eine gute Schleimhaut zu haben. Und da gibt es zum Beispiel dann auch so Tipps, dass man sich da mal ein bisschen um das Immunsystem der Schleimhaut kümmert, mit zum Beispiel so Lactobacillen oder so Probiotika quasi für die Schleimhaut, das jetzt nur so am Rande. Aber genau, da verändert sich was. Und gleichzeitig auch das Gewebe wird natürlich anders, weil Gewebequalität, wie weich das Gewebe ist oder wie flüssig, wie leicht sich das Gewebe anfühlt, das verändert sich schon auch durch unsere Hormone. Also wenn die abnehmen, dass das Gewebe ein bisschen fester wird. Und da würde ich sagen, dass man das am Beckenboden tatsächlich ganz gut ertasten kann. Nichtsdestotrotz lässt sich auch das wieder beeinflussen. Also ich finde, da ist zum Beispiel auch ganz wichtig zu verstehen, dass unser Körper schon auch mit diesem niedrigeren Level an Hormonen gut leben kann. Weil das ist ja auch was wir immer so denken, müssen wir denn nicht Hormone bis zu unserem Lebensende nehmen, dass diese ganzen Sachen eben nicht kommen, sondern es ist ja eher diese Umstellungsphase, die so beschwerlich ist, bis der Körper sich so an alles gewöhnt. Aber mit diesem niedrigeren Level kann der Körper schon umgehen. Es ist nur die Frage, wie hart dieser Switch ist. Und da kann man definitiv über den Beckenboden auch total gut arbeiten.
Das ist jetzt auch eine sehr, und das wäre eh auch noch ja eine Frage gewesen, weil ich das super wichtig finde für uns Frauen, auch frühzeitig uns Gedanken drüber zu machen, wie möchte ich diese Phase beschreiten und vor allem, was möchte ich danach machen? Möchte ich mich hormonell unterstützen oder eben nicht? Und so wie du das jetzt beschreibst, klingt das ja so, eben wie du sagst, dass der Körper sich schon an auch diesen niedrigeren Status gewöhnen kann. Wer jetzt Woman on Fire gelesen hat, dieses Buch über die Wechseljahre von der Ärztin, der wird da anderer Meinung sein, weil die hat da ja eine ganz, ganz krasse Meinung dazu und sagt, also eigentlich sollten alle sofort Hormone nehmen, weil also ohne Östrogen geht gar nichts. Ich finde, es ist immer sehr, sehr schwierig. Auch gerade, ich bin so selber so ein Buchtyp und wenn ich was lese, dann denke ich immer, dass es wahr. So. Also für mich sind Bücher immer irgendwie, es fällt mir sehr schwer, bei Büchern mir auch klar zu machen, das ist auch nur eine Meinung. Und die ist natürlich auch zu gewissen Punkten wissenschaftlich fundiert, aber es ist trotzdem eine Meinung und das ist eine sehr, sehr krasse Sicht. So.
Korrekt.
Ja. Deswegen finde ich das auch total schön, jetzt auch andere Stimmen dazu zu hören, sodass jede Frau dann einfach selber für sich entscheiden kann, wo auf dieser Skala, wie möchte ich mich unterstützen. Da gibt es, glaube ich, auch kein richtig und kein falsch und keine allgemeingültige Antwort. Aber ich finde Meinungen dazu eben sehr, sehr wichtig. Und du hast deine jetzt ja schon grob angeteasert. Magst du da noch mal ein bisschen genauer auch reingehen, was du hältst von der Tatsache, dass wir eben auch Hormone nehmen können, um diesen Mangel zu kompensieren?
Also ich möchte gleich auch dazu kurz noch mal mit den Ärzten drauf eingehen. Man muss, finde ich, erstens mal muss man wissen, die Wechseljahre und so das ganze Thema drumherum ist noch wahnsinnig unerforscht. Und dadurch gibt es einfach auf diesem Weg dahin, bis wir vielleicht mal mehr Kenntnisse haben oder auch stabile Kenntnisse haben, gibt es einfach natürlich viele Meinungen. Und dann kommt es darauf an, ob das Ärzte sind, die in Amerika leben oder Ärzte sind, die in Deutschland leben oder woanders herkommen. Ich zum Beispiel würde auch total empfehlen, die Mandy Mangler. Ich glaube, so wird sie ausgesprochen. Das ist auch eine Gynäkologin, die in Berlin, glaube ich, arbeitet. Die hat auch ein ganz tolles Gyn-Buch rausgebracht. Und sie zum Beispiel beschreibt auch, ähnlich wie ich es jetzt so erzählt habe, dass man sich schon auch um andere Dinge kümmern darf, bevor man vielleicht gleich die Hormone einnimmt. Und dass der Körper eben auch an ein niedrigeres Level, dass er damit umgehen kann. Und deswegen, ne, da ist jetzt Arzt so neben Arzt. Und ich finde, so als Frau einfach selber kann man sich das mal anhören. Und wenn du jetzt so nach meiner Meinung fragst, ich glaube, es gibt immer Gründe, die auch richtig sind, warum Frauen auch Hormone nehmen. Das möchte ich gleich vorneweg geben, weil es gibt einfach Frauen, die ganz, ganz schwer durch den Wechsel kommen und dann ist das eine ganz tolle Option, die Frauen für ein paar Jahre mit Hormonen zu unterstützen. Das einfach mal vorneweg. Aber mir fehlt immer ein bisschen die ganzheitliche Sicht. Und da glaube ich, das traue ich mich wirklich sehr nach außen zu sagen, weil egal, ob ich mich am Ende trotzdem für Hormone entscheide, da gibt es ja auch nochmal zwei verschiedene Hormone, kann ich auch nochmal ganz kurz was dazu sagen.
Gerne.
Aber es ist einfach super wichtig, dass mir klar ist, dass mein Darm damit reinspielt, meine Schilddrüse, mein Stress über die Nebennieren mit reinspielen und ja, dass da einfach so viele Dinge auch sind, die ich mir vorher schon mal anschauen kann. Und dann gehen manchmal tatsächlich Symptome auch weg. Also, und bevor ich das nicht probiert habe, fände ich das so schade, den Körper gleich mit, sage ich mal, dem Endglied der Kaskade zu behandeln, nämlich gleich die Hormone zu geben, obwohl ihm vorher schon so viele andere Bausteine eigentlich fehlen. Und deswegen möchte ich dazu einfach motivieren, sich erstmal so mit den Sachen vielleicht auseinanderzusetzen und die prüfen zu lassen und wirklich bei einer Gynäkologin oder so zu sein, die da auch ganz offen ist und da gut unterstützt. Und von Hormonen gibt es ja auch verschiedene Sachen. Also man kann die ganz klassischen synthetischen Hormone einnehmen oder man kann die bioidentischen einnehmen. Bei den bioidentischen ist so ein bisschen der Vorteil, dass die deutlich verträglicher sind, weil sie einfach also sie entsprechen unseren Hormonen einfach von der Bausubstanz ziemlich deutlich. Das ist anders bei den synthetischen. Die wirken vielleicht wie die Hormone, aber sie sind nicht so bausteinähnlich. Und die bioidentischen Hormone werden auch aus Soja oder der Yamswurzel quasi hergestellt. Muss man aber trotzdem dazu sagen, Hormone sind Hormone. Also nur weil sie bioidentisch sind, heißt das jetzt auch nicht, dass ich damit spielen kann, in Anführungszeichen. Es braucht immer jemand, der sich auskennt und dich da gut begleitet und betreut. Und so, wovon ich eigentlich auch überzeugt bin, durch meine Fortbildungen und so weiter, wenn man Hormone einnimmt, weil es wirklich einfach sonst nicht anders machbar ist, dass man trotzdem auch im Auge behält, dass man die jetzt nicht bis zu seinem Lebensende nehmen muss, sondern dass es einfach über diese Übergangsphase total sinnvoll sein kann.
Vielen Dank für diese Sicht auf das Thema. Wie du auch schon so schön gesagt hast, jede Frau darf da ihre eigenen Entscheidungen natürlich treffen. Ich nehme jetzt so ein bisschen das Bild mit, ähnlich wie bei Nahrungsergänzungsmitteln, nur dass es natürlich nicht ausreicht, einfach nur hier den grünen Shake morgens zu trinken und sich sonst total daneben zu ernähren und dann zu denken, ja, ich mache ja voll viel für meine Gesundheit, sondern diese Einladung, wie wir es am Anfang ja schon betitelt haben, auch diese Einladung, den Körper besser kennenzulernen, mit ein bisschen weniger zu haushalten, vielleicht auch, weil wir ja auch älter werden und vielleicht eben auch gar nicht mehr auf dem Level spielen müssen, wie eben in unseren 30ern, an Kraft und Energie. Und das Ganze ganzheitlich zu betrachten und mich auf dem Weg unterstützen zu lassen und dann eine individuelle Entscheidung zu treffen, welche und wie lange ich mich mit Hormonen unterstütze, finde ich super schön, wie gesagt, dieses ganzheitliche Bild damit reinzunehmen. Gibt es da noch etwas? Ich meine, dieses Thema ist natürlich tief, da könnten wir jetzt 3 Stunden weiterreden, sicherlich oder mehr. Aber wir haben ja auch bewusst gesagt, wir wollen die Folgen kurz halten. Wir hatten es in der letzten Folge generell gesagt, weniger ist mehr. Auch was neue Informationen anbelangt, dass wir gar nicht so überfluten, sondern dass wir das, was du uns jetzt erzählt hast, dass man das auch mal wirken lassen kann für sich und mal ein bisschen sickern lassen kann. Ist ja auch sowas in der heutigen Zeit. Wir ballern uns zu mit Informationen, aber im Endeffekt rutschen die durch und dann beschäftigen wir uns doch wieder nicht mit uns. Also von meiner Seite wäre hier noch hinzuzufügen, eben wirklich diese Einladung mal reinzuspüren, wo stehst du denn da gerade auf dieser Linie, ne? Bist du noch ganz in vor allem oder in der Prä oder vielleicht in der Peri schon oder vielleicht schon durch? Und wie siehst du diese Zeit? Kannst du da vielleicht ein bisschen was verändern in deinem Blick darauf? Das wäre noch so mein Ende für die heutige Folge. Und liebe Steffi, möchtest du da noch was hinzufügen oder noch einen kleinen Hint-Hack uns mitgeben oder Motivation?
Ich glaube, für mich ist auch das Allerwichtigste so ein bisschen die mentale Einstellung auch dazu, dass egal welche Frau das jetzt, also wir alle Frauen eigentlich, egal in welchem Alter wir stecken, weil die Wechseljahre doch ja immer mit sehr viel Negativen behaftet sind, so in der Art, das Leben ist jetzt vorbei, jetzt alter ich und so weiter. Dabei, es verändert sich und geht in ein anderes biologisches Gleichgewicht und hat wieder so viele andere Sachen und Bausteine, die so schön werden können. Und ich glaube, wir haben einfach noch zu wenig gute Vorbilder, die auch in den Medien einfach viel zu wenig, die uns vielleicht auch zeigen, wie gut es einfach trotzdem sein kann. Und einfach so diese Einstellung dazu. Das ist ja das Gleiche auch zur Periode, die Einstellung zur Periode wie zu den Wechseljahren. Ich glaube, da kann jeder selber auch nochmal so in sich gehen und vielleicht auch darüber den richtigen Input holen, den er braucht.
Das finde ich schön. Ildiko von Kürti fällt mir da übrigens ein. Auf die stehe ich total. Die habe ich schon als Teenager gerne gelesen und jetzt, die ist für mich ein mega, mega großartiges Vorbild für Frauen, die total satt in ihrem Alter stehen und das auf eine ganz tolle Art und Weise repräsentieren. Und ich bin da voll deiner Meinung. Wir brauchen noch mehr Ildikos in dieser Welt. Und was da auf jeden Fall hilft und dafür vielen, vielen Dank, ist Aufklärung und Wissen. Liebe Steffi, die Stefanie findet man in München in der Schwanthaler Höhe, wenn man ihre Dienste in Anspruch nehmen möchte. Und auch auf Instagram, wo du ja auch viel Wissen teilst. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal live auf deiner Liege wiedersehen. Meine liebe Steffi.
Sehr schön. Dank. Ich danke dir für deine Zeit. Bis bald.
Bis bald.